Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, eurem Interviewformat von BTC Echo. Mein Name ist David Scheider und in diesem Format sprechen wir mit Branchenvertretern und Profis aus dem Kryptospace. In dieser Woche richten wir den Blick gen Schweiz. Die Eidgenossenschaft ist ja schon seit einigen Jahren ein bekannter Player im Kryptomarkt. Nicht zuletzt das Crypto Valley im Kanton Zug gilt als wahrer Krypto-Hub. Und wer könnte für ein Gespräch über den Schweizer Bitcoin-Markt besser geeignet sein als Alexander Brunner? Alexander ist als Präsident von Home of Blockchain tätig, er arbeitet als Berater für diverse Web3-Unternehmen und hat mit Brunner Digital eine eigene Consulting-Firma zu dem Thema gegründet. Wir sprechen mit Alexander logischerweise über den Status quo der Schweizer Kryptoszene, aber auch über die neuesten Trends am Kryptomarkt. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen an meinen Gast, Alexander Brunner.
Guten Tag, danke David, freue mich sehr. Gruß aus Zürich.
Ja, Alexander, du bist unter anderem als Präsident von Home of Blockchain tätig. Sag mal, was macht denn Home of Blockchain Swiss eigentlich genau?
Wir sind eine typische schweizerische Veranstaltung, sozusagen ein Verein. Wir wurden von damals dem Finanzminister Ueli Maurer unterstützt als Patronat. Und unsere einfache Aufgabe ist eigentlich, die Schweiz weltweit zu präsentieren und aufzuzeigen, wie attraktiv die Schweiz im Bereich Blockchain, Krypto ist. Wir arbeiten da mit der Regierung zusammen, aber auch mit privaten Unternehmen.
Und dass die Schweiz tatsächlich attraktiv für Krypto ist, das zeigen ja auch die, sagen wir mal, Moves der Kantonalbanken zum Beispiel. Die Zuger Kantonalbank bietet als erste Staatsbank der Schweiz den Handel mit 6 Kryptowährungen an. BTC, ETH, XRP, Polygon und Litecoin sind dabei. Auch die St. Galler Kantonalbank zieht da mit. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland nicht so richtig viele Banken, die diesen Weg schon gegangen sind. Und ich frage mich, ist die Schweiz in Sachen Kryptoadoption fortschrittlicher als Deutschland?
Ich denke, der Vorteil der Schweiz ist, dass wir doch mittlerweile das Crypto Valley geht auf 2013 zurück. Also wir haben da 10 Jahre Erfahrung, auch mit dem Regulator. Und ich denke, das zeigt sich darin, dass wir doch eine gute Beziehung haben zwischen den Bankenwelt mittlerweile, dem Thema Krypto und dem Regulator, der auch immer ein Wörtchen mitzureden hat. Und daher glaube ich, ist das schon einzigartig. Also wenn wir von Kantonalbank sprechen, sind das Staatsbanken, die gehören den Kantonen. Also das ist wirklich sehr offiziell. Offizieller geht es in der Schweiz nicht mehr. Und das ist ein starkes Signal.
Und woran liegt das deiner Meinung nach? Ist die Regulierung einfach attraktiver oder ist da vielleicht auch einfach ein ausgeprägterer Spirit in der Schweiz, was Krypto angeht?
Ich glaube, es sind zwei Elemente. Ich glaube, einerseits eben die langjährige Erfahrung, die da besteht, auch dass dann Kundeninteresse bei den Banken besteht. Ich habe selber bei einer Bank gearbeitet, damals mal im ICO-Craze von 2017. Und da hat sich schon ein Klientel herausgebildet, die das einfach bei der Bank auch als Anlageklasse halten möchte. Also gab es eine klare Nachfrage. Und gleichzeitig gibt es mittlerweile ein großes Ökosystem von Anbietern. Das sind ja verschiedene Banken wie Signum oder Amino, die Kryptobanken, die da Lösungen anbieten, die mit dem Regulator abgestimmt wurden. Also der hat das gut geheißen und jetzt können die Banken das also wie aus einem Baukasten für sich kaufen und das macht natürlich das viel attraktiver, als wenn jede Bank das selber bauen müsste.
Ja, wer allerdings noch nicht dabei ist, das sind, oder wer sich vielleicht noch nicht so richtig traut, das sind die richtig großen Schweizer Banken, zum Beispiel UBS und Credit Suisse, gut, die gehören jetzt zusammen, die halten sich so ein bisschen bedeckt. Also ab und an hört man sowas von Tokenisierung, aber so Krypto wollen die jetzt noch nicht so richtig anbieten. Woran liegt das? Woran hapert es, dass da so die richtig großen Player in der Schweiz da noch nicht dabei sind?
Das stimmt tatsächlich. Krypto, das habe ich auch bis heute, höre ich das immer wieder. Krypto gibt es nicht bei der UBS oder CS. CS hatte dazu mal, man konnte Fonds kaufen, die in Krypto investiert haben. Also die CS war dazu mal ein bisschen unternehmerischer. Bei der UBS ein klares Nein. Das kommt auch ein bisschen daher, wir hatten ja den ehemaligen Präsidenten des Verwaltungsrats, war Axel Weber aus Deutschland, ehemaliger Bundesbankpräsident und EZB-Präsident. Der war immer dagegen als Zentralbanker und heute mit den Turbulenzen, die Credit Suisse erzeugt hat, glaube ich, ist der Fokus bei der UBS klar auf die Integration. Was man aber sagen muss, und da hast du richtig gesagt, also wenn es darum geht, die Blockchain als neue Finanzmarktinfrastruktur auszubauen, da ist UBS ziemlich weit vorne dabei. Da geht es klar nicht um Krypto, sondern es geht darum, dass man in Zukunft gewisse Finanzinstrumente auf der Blockchain besser, schneller, effizienter Transaktionen machen kann. Und da ist UBS sehr stark dabei. Da spricht sie auch drüber. Aber genau, Krypto nein, Blockchain ja, so kurz auszudrücken.
Das alte Narrativ.
Genau, das hört man auch. Ich war letztens wieder in Davos am WEF. Auch Jamie Dimon hat das wieder gesagt. Also das ist bei den klassischen Bankern. Ich glaube, bei denen, die... Ich glaube, so was man sieht, dass das doch jetzt auch mit dem ETF, die jetzt gekommen sind, Krypto als Anlageklasse hat sich so ein bisschen etabliert. Ich glaube, die Leute haben entdeckt, das bleibt. Es verschwindet nicht mehr. Es ist halt immer noch sehr, sehr klein. Es hat volatile Elemente. Es gibt immer wieder unangenehme Überraschung, wie wir das gesehen haben. Und ich glaube, einfach vom Risikoprofil gibt es bei den größeren Banken, die sagen sich, das ist uns einfach noch zu riskant und der Markt ist noch zu klein. Ich glaube aber mit dem ETFs und mit diesen amerikanischen Fonds, übrigens in der Schweiz, in Europa gibt es das schon seit länger, man konnte das ein paar Jahren da schon kaufen. Da gibt es so quasi einen Mittelweg für die Banken, die sagen können, lieber Kunde, kauft dir so ein ETP oder ein ETF, ein Anlageinstrument, da hast du auch Exposure, da musst du nicht zu uns direkt halten. Also ich glaube, das sieht man jetzt ein bisschen, wie der Markt erweitert wird.
Ja, das ist interessant. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, also ins Thema ETF gerne, weil ich habe jetzt so ein bisschen den Verdacht, dass sich dadurch so ein Paradigmenwechsel anbahnt. Also wenn jetzt so die ganz Großen dabei sind, BlackRock vor allem, das ist ja, und jetzt auch noch der Stempel von der SEC, damit signalisiert die Behörde ja so ein bisschen auch die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Seriosität von Bitcoin. Ich frage mich so ein bisschen, wie lange können da große Banken noch an der Seitenlinie bleiben? Also irgendwann wird ja die Kundennachfrage auch steigen und sie ist ja schon offensichtlich da, wenn Kantonalbanken Bitcoin und Co. anbieten. Ich bin gespannt, wie lange da, sagen wir mal, so konservative Banken noch ihren, konservativen Kurs in Sachen Bitcoin fahren können. Also denkst du, dass sich da durch den ETF so ein Paradigmenwechsel jetzt anbahnt?
Ich denke schon, weil das jetzt wirklich auch mit der Publizität hat sich das als neue Anlageklasse etabliert. Was auch, glaube ich, immer noch ein bisschen offen ist, was ist es denn wirklich? Oder Bitcoin ist anders als Ethereum, als Solana und Polygon. Ich glaube, diese Diskussion ist noch nicht ganz abschließend geführt. Da gibt es natürlich immer das digitale Gold bei Bitcoin und dergleichen. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach bei den weiteren Bevölkerung, sieht man das. Ich glaube, die Frage bei den Banken, was ich sehe und höre, auch ich war selber mal bei der Bank tätig, ich glaube, das ist ein bisschen ein Huhn-und-Ei-Problem. Der Markt ist immer noch sehr klein. Jetzt mit dem ETFs ein bisschen größer, aber wenn man das mit den Aktienmärkten nur so vergleicht, ist das sehr klein. Und ich glaube, bei den Banken, was ich höre, ist einfach die jetzt ein Angebot haben, die haben diesen Entscheid von 2 oder 3 Jahren gefällt, wo der Markt sehr positiv war, oder? Und da gab es den Krypto-Winter. Und ich glaube, es ist so, alle sind ein bisschen am Schauen, entwickelt sich jetzt der Markt wirklich noch positiv und weiter? Lohnt sich das als Investition? Weil das sind immer mit Investitionen verbunden. Was ist der Business Case? Ich glaube, dieses Jahr sehr, sehr deutlich spüre ich, dass es wird genauer gerechnet. Also bei den Banken wird die Frage gestellt, wie viele Kunden habe ich? Habe ich die richtigen Kunden? Wie viel Umsatz machen die? Lohnt sich die Investition? Und wenn sich das nicht so positiv auswirkt, dann machen wir das nicht. Ich glaube, diese Diskussion, ob jetzt Bitcoin jetzt wieder verschwindet oder nicht, die wird nicht mehr geführt. Das sehe ich selber. Also ist akzeptiert. Aber jetzt, Banker sind sehr gut im Rechnen. Die wollen einfach sehen, wenn ich da was mache, will ich da Geld damit verdienen. Und bei den ETFs ist ein gutes Beispiel. Da hat es ein Race to the Bottom gegeben bei den Fees. Man sieht, es gibt auch jetzt vielleicht 0% Fees. Und da wird sich schon die Frage stellen, bei diesen 10, also es waren immer 11, aber 10 jetzt ETFs, verdient da jemand Geld damit? Und ich glaube, das ist die Frage, die beantwortet werden muss. Und wenn da der Markt wächst und es mehr Angebot gibt und es da von anderen Banken entdeckt wird, dass man Geld verdienen kann, dann werden die Banken garantiert kommen. Aber wenn das noch ein bisschen klein und nischig bleibt, dann nicht. Also ich glaube, das wird der entscheidende Faktor dieses Jahr sein. Nicht mehr, ob du an Bitcoin glaubst oder nicht, sondern ist der Markt attraktiv genug, um da Geld in die Hand zu nehmen, ein Angebot zu lancieren?
Kann da vielleicht auch Regulierung unterstützend wirken? Also wie siehst du zum Beispiel die Regulierung in der Schweiz? Ich habe bei der Vorbereitung gesehen, dass die FINMA, da gab es eine große Kontroverse um Staking zum Beispiel. Also ob jetzt auch Nicht-Banken, also Exchanges in dem Fall, Staking-Dienste anbieten dürfen oder nicht. Und da war schon irgendwie großer Aufruhr, dass jetzt Firmen aus dem Crypto-Valley abwandern. Ich glaube, jetzt wurde es ein bisschen entschärft. Die FINMA hat dann nochmal ein Statement rausgegeben, dass da sich jetzt keiner so große Sorgen machen muss um Staking jetzt konkret. Aber wie blickst du auf die Regulierung in der Schweiz? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen an regulatorischen Änderungen?
Also das Staking ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Also vielleicht noch ganz vorab, im 2018 hat der Regulator, die FINMA, schon ICO-Guidelines erlassen. Da gab es schon, es war einer der ersten Regulatoren überhaupt, die gesagt hat, wir haben eine Coin-Categorization, also die berühmten Asset-Payment und Security, also Security-Asset-Payment und Utility-Coins. Und darum ist der Regulator auch schon ziemlich vertraut mit dieser Materie. Und bei Staking finde ich das ein wunderbares Thema, weil wenn man dann die ganzen Dokumente und Publikationen zu liest, geht es schon sehr stark in die Technik oder beim Staking, bei Ethereum und so. Und der Regulator kämpft damit am Schluss, wenn es zu technisch wird, das richtig einzuschätzen. Aber der Vorteil der Schweiz ist da wirklich, auch die Banken sind gekommen und gesagt, das geht so nicht, oder das kann man nicht machen. Und der Regulator hat sich jetzt, Entschuldigung, hat sich jetzt da bewegt. Und ich finde, das ist super positiv. Ich habe letztens mit dem gesprochen, der ab und zu mit der BaFin zu tun hat, und der hat auch gefunden, das wäre vielleicht in Deutschland deutlich schwieriger gewesen als hier in der Schweiz. Also ja, Regulation ist wichtig.
Lass uns ein bisschen über das Crypto Valley sprechen im Schweizer Kanton Zug. Du hattest gesagt, seit 2013 gibt es das Crypto Valley so mehr oder weniger. Da gab es viele spannende Projekte, die da entwickelt wurden. Nicht zuletzt ja auch so ein bisschen Ethereum kommt da ja auch her. Und ich habe mich gefragt, was sind da aktuell spannende Entwicklungen, die du siehst? Oder gibt es Narrative, die sich gerade formen, was das nächste große Ding vielleicht auch wird im Crypto-Space?
Also ich sage immer, die Blockchain ermöglicht verschiedene Use Cases. Der älteste ist Bitcoin, sprich Krypto, das verstehen wir, das funktioniert. Aber es gibt auch weitere, eine neue Finanzinfrastruktur, das habe ich erwähnt mit der UBS, wo man versucht, neue Instrumente auf der Blockchain zu generieren, aber vermehrt auch Internet of Things. Und ich finde, das gibt sehr spannende, auch das Modell der Stiftung, die dann Token rausgibt und dann ein Ecosystem erzeugt, das geht ja auf Ethereum zurück und das ist eine Schweizer Erfindung, kann man sagen. Und das zieht sehr viele neue Firmen an. Also ich habe jetzt als Beispiel, kürzlich habe ich mit Iloop gesprochen, die kommen aus Wien, die haben über 100 Teslas, das ist ein Sharing-Konzept mit Teslas. Und die haben jetzt das tokenisiert, man kann als Nutzer jetzt Teil des Revenue Streams, der erzeugt wird von diesen Teslas, von dieser Familie, als Token bekommen. Und die wachsen jetzt mit diesem neuen Modell auch im Ausland sehr stark. Und das finde ich sehr spannend. Das ist wirklich so, es hat etwas mit Token zu tun, ein bisschen Krypto, oder? Aber es ist sehr stark in der realen Welt. Und es gibt immer mehr Projekte, wo das jetzt erkennen, wo man sagt, also ich sage immer ganz kurz ausgedrückt, wir leben vermehrt in einer Welt, wo Daten immer wichtiger werden, wo Daten geschützt werden müssen, wo sie Transaktionen erzeugen. Und die Blockchain kann das, oder, als in einem Ökosystem. Und da gibt es sehr viele neue Modelle, die rauskommen. Von der tokenisierten Kuh in Ecuador, Finca, also einen ältesten Token, bis zu eben Autos. Und auch vermehrt Blockchain-Protokolle, die sich wirklich auf diese IoT, Internet of Things-Welt konzentrieren. Und das geht wirklich sehr stark in die Industrie. Und ein anderes Beispiel noch zu nennen ist Via Science, das ist ein amerikanisch-schweizisches Unternehmen. Da geht es im Energieverbund, also bei erneuerbaren Energien. Wie kann man die Daten, die da generiert werden über Energieeinspeisung, Energieverbrauch, aggregieren, besser darstellen, im Netzwerk teilen, transparent machen und in Zukunft dann auch eben tokenisieren. Ich glaube, da gibt es ganz spannende Modelle, die jetzt kommen, weil diese Fragestellung, die gibt es weltweit vermehrt. Oder wie kann man mit diesen in der Energiewende, mit Nachhaltigkeit, wie kann man Daten in einem Netzwerk von verschiedenen Akteuren teilen? Und das ist Blockchain. Oder Blockchain ist dann interessant, wenn es ein Netzwerk von verschiedenen Stakeholders gibt, die interagieren müssen. Und die Blockchain erzeugt diesen Ledger und erzeugt die Datentransparenz. Da tut sich sehr vieles, auch in der Schweiz.
Hast du dich mal mit DeepIn auseinandergesetzt? Das wird ja jetzt so als das Top-Narrativ, genau, 2024 gehandelt. Genau. Gibt es da spannende Unternehmen im Crypto Valley vielleicht auch?
Also das E-Loop, die haben jetzt auch eine Stiftung der Schweiz, die sind an DeepIn. Genau, das steht ja für Decentralized
Physical Infrastructure Network.
Genau. Also
zentrale Netzwerke,
genau. Ich kämpfe immer noch mit dieser Abkürzung.
Ja,
genau, also gibt es diverse Projekte, wo ich involviert bin, bis zu Tokenisierung von Wein. Also da gibt es auch schon ein paar Experimente. Man versucht jetzt verschiedene Industrien das anzuwenden. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch verschiedene, was man sieht, oder Ethereum ist so die Blockchain für alles, ein bisschen böse ausgedruckt, aber es gibt vermehrt spezialisierte Blockchains, die auch mit Unternehmen interagieren, wo es darum geht, welche Information darf öffentlich sein, welche nicht, die Zero Knowledge Proofs. Also da entsteht sehr viel Entwicklung und ich finde das sehr spannend, weil es ist an der Schnittstelle zwischen dem Business Case, der kommerziellen Anwendung und der Technologie. Und ich glaube, das sehe ich sehr stark. Es gibt so ein, weil das Funding Environment heute nicht mehr so positiv ist, also Funding als Business Case, das funktioniert heute nicht mehr. Einfach sagen, ich mache was und ich mache einen Token. Da wird viel mehr gefragt. Das sieht man sehr stark. Und daher ist eigentlich die Anbindung an die Industrie, an großen Corporates, da läuft sehr vieles, weil man damit einfach auch Scale erzeugt. Oder? Also man kann nicht alles von Grund auf bauen. Ich glaube, am Anfang, ich finde, das ist wirklich ein fast schon ein philosophischer Wandel, der stattfindet. Früher hat man gesagt, Bitcoin will kill the banks und Ethereum will kill E-Commerce und was nicht. Das ist bis jetzt nicht passiert, oder? Im Gegenteil. Und man entdeckt in der Industrie, man muss eigentlich jetzt vermehrt auch mit bestehenden Players zusammenarbeiten. Und das ist ein ganz anderes Setup, das man braucht. Also ich sehe das sehr stark bei gewissen Blockchains, die arbeiten. Wir waren sehr stark im Use Cases, Use Case hier, Use Case da. Und die entdecken, hey, wir sind eigentlich im Enterprise-Software-Business, wenn wir mit Corporates zu tun haben. Wir müssen gewisse Standards einhalten, wir müssen gewisse Zertifizierung haben, wir müssen in den, also da gibt es einen wirklich sehr spannenden Gesinnungswandel von diesem bisschen Cottage-Industry, wie man auf Englisch sagt, von kleinsten Use Cases bis zu, hey, um die Blockchain wirklich skalieren müssen, brauchen wir die Industrie, wir brauchen die großen Player. Auch die Siemens dieser Welt, die sind sehr interessiert an dieser Thematik. Und das ändert sich sehr stark. Und in der Schweiz gibt es auch ein paar Projekte, die ich jetzt genannt habe, die hierher kommen und das Know-how der Schweiz eigentlich nutzen, um da neue Lösungen zu bauen.
Also wenn du von Enterprise-Blockchains redest, sind das dann eher kleinere, so Single-Use-Case-Blockchains. Das würde ja auch implizieren, dass das Ökosystem diverser wird, also dass es eben nicht so wird, dass Ethereum und Bitcoin am Ende nur noch übrig bleiben, sondern glaubst du dann auch, dass es einfach sehr viel mehr verschiedene kleinere Blockchains gibt oder gibt es vielleicht auch konkrete Blockchains, die dich gerade besonders interessieren?
Also mit diesem ILO-Beispiel, die arbeiten jetzt mit Peak Network zusammen. Die haben sich sehr stark spezialisiert auf Real-World-Applications.
Die waren letzte Woche übrigens hier im Experts-Podcast.
Könnt ihr gerne reinhören. Also da finde ich sehr, sehr spannend. Genau, die haben sich jetzt wirklich auf das spezialisiert, weil du musst es ja so vorstellen, am Schluss ist auch die Blockchain Software und es ist ja nicht so, dass dein Word oder ein Office sagst, da mache ich jetzt irgendwelche Unterhaltsarbeiten damit oder ich verwende das, um eine Infrastruktur zu betreiben. Man hat dann eine Anpassung, die kommt und ich sehe das sehr stark. Also weil sobald man mit Corporate Players zusammenarbeitet, wie schon gesagt, Standards, Zertifizierung, das ist wichtig. Man muss sich auf etwas beschränken. Man kann also diese Idee, so one Blockchain that rules them all, ich glaube, das wird vermehrt in Frage steht, dass jetzt mehr Use-Case-spezifisch zu sein. Weil man wirklich, also Via Science ist das andere Beispiel, die arbeiten mit dem Department of Defense und Energy in den USA zusammen, in dieser Energiedaten-Sharing. Da muss man knallharte Vergabeprozesse hinter sich bringen, man muss Zertifizierung aufweisen, man muss als Unternehmen aufweisen. Also es ist, da muss man sich drauf spezialisieren. Die nehmen, also das Department of Defense in den USA sagt nicht, wir nehmen auch Ethereum für das, oder? Und das sehe ich sehr stark, dass das jetzt passiert. Oder es gibt spezialisierte Blockchains auf spezifische Use Cases, die wirklich dann die Industry Needs, die es da gibt, abgleichen. Und die sind anders im Energiebereich als im Automobilbereich, die sind anders im Finanzbereich als in der Fashion Industry. Das sieht man sehr stark.
Ja, spannend. Wie wird denn Bitcoin so im Crypto Valley gesehen? Also du hattest ja auch schon gesagt, naja, das ist jetzt etabliert, das wird nicht mehr weggehen. Aber Bitcoin ist ja sehr eng in seiner Anwendung. Ich frage mich gerade, gibt es da trotzdem im Crypto Valley in der Schweiz spannende Unternehmen, die was mit Bitcoin machen? Oder wie blickt man auf Bitcoin und vielleicht auch mögliche Anwendungen, die man mit Bitcoin machen kann?
Ich habe letztens Pantera zugehört, einer großen Investor der Fonds in diesem Bereich. Die haben jetzt die Ord Ordinals, also dass jetzt Bitcoin ein bisschen smarter wird. Das scheint jetzt ein Trend zu sein. Wobei ich da immer damit kämpfe, weil das kann ja Ethereum eigentlich schon, oder? Also warum macht man denn das?
Absolut.
Und der Use Case, dass Bitcoin einfach am längsten seit 15 Jahren funktioniert und das Digital Gold ist und auch bei, glaube ich, der weiten Bevölkerung einfach am bekanntesten ist, das ist schon ein guter, ich finde Bitcoin an für sich, ich persönlich finde das schon einen guten Use Case. Also der funktioniert seit 15 Jahren und ich glaube, da jetzt etwas Ethereum-ähnliches raufzubauen, das sehe ich nicht ganz. Ich nehme an, da gibt es ein paar Bitcoin-Maximalisten draußen, die nerven sich an solchen Aussagen. Ich habe das auch schon entdeckt, die finden das ganz schlimm. Aber ich sage ja, also das ist ja, der Use Case funktioniert und auch wenn man schaut bei den Banken, meistens fangen sie mit Bitcoin und Ethereum an, als jetzt zum Traden, oder? Und das funktioniert. Also ich finde, da tut sich nichts sehr, also die Bitcoin ist ja gebaut, dass das eigentlich sehr veränderungsresistent ist. Das ist die Idee davon. Und das ist auch ziemlich simpel, der Code, oder? Das ist nichts Wahnsinn, aber es funktioniert in seiner Einfachheit. Darum habe ich da immer ein bisschen, ich kämpfe mit diesen Ideen, dass man da jetzt auch NFTs auf Bitcoin macht. Also, aber das ist mehr aus der Sicht, weil ich ja finde, da gibt es schon andere Lösungen. Also warum will man das jetzt darauf bauen? Dass die Bitcoin-Community das anders sieht, ist ihr gutes Recht, oder? Das kann man machen. Aber ich glaube, das ist, wenn man sich jetzt auf digitales Gold geeinigt hat, dann lass es gut sein. Es funktioniert als solches. Oder? Genau, und daher sehe ich jetzt auch nicht, ich kenne kein persönliches Projekt, vielleicht auch weil ich jetzt interessiert bin, die jetzt auch diesen Bitcoin-Use-Cases aufbauen. Sondern wie ich gesagt habe, mehr im IoT-Bereich. Also da finde ich, läuft sehr viel Spannendes.
Vielleicht als Kontext für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Alexander spricht vom Ordinals-Projekt. Das ist so eine, ja, wie soll man sagen, so ein NFT-Standard auf Bitcoin, also Inscription nennt man das auch. Da kann man Daten auf die Bitcoin-Blockchain schreiben, die eben nicht finanzieller Art sind. Das kann alles Mögliche sein, das können Mini-Anwendungen sein. In der Regel ist es aber Pixelkunst, so das, was man eben ja von Ethereum und Solana als diese NFTs kennt. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass der Großteil des NFT-Handelsvolumens auf Bitcoin läuft. Und das war natürlich eine Sache, die vor 2 Jahren überhaupt nicht absehbar war. Weil, wie Alexander ja gerade richtigerweise gesagt hat, Bitcoin eigentlich ein sehr konservatives System ist und vor allem Finanztransaktionen eben möglichst dezentral und sicher durchführen soll. Mittlerweile ist es halt auch eine NFT-Plattform geworden. Ich habe das jetzt mal in einem Artikel aufbereitet, den packe ich euch in die Shownotes, wenn euch das Thema Ordinals und Inscriptions interessiert. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ist auch ein kontroverses Thema, weil natürlich Transaktionsgebühren auf Bitcoin gerade sehr hoch sind, weil das alles Blockspace einnimmt. Also langer Rede, kurzer Sinn, es ist eine spannende und unabsehbare Entwicklung, die wir natürlich auch bei BTC Echo weiter begleiten werden. Nun aber zurück zum Podcast und ich habe mich so ein bisschen gefragt, es ist ja, also die Krypto-Community ist zwar irgendwie ein bisschen gespalten, es gibt Bitcoin-Maximalisten, es gibt Menschen, die Ethereum besser finden, wie auch immer, aber irgendwie ziehen doch alle am selben Strang. Das hat man jetzt gesehen bei der Debatte um MiCA in Europa, also der europäischen Kryptoregulierung. Das war auch so beim Spot-ETF, finde ich, sehr spürbar, weil alle wollten irgendwie den Bitcoin-ETF und am Ende war der Druck auch so groß, dass die SEC dann dem stattgeben musste. Ja, und jetzt frage ich mich, was ist denn das nächste? Was ist das nächste große Projekt, woran die Krypto-Community arbeiten muss, deiner Meinung nach, Alexander?
Ich glaube, was du beschrieben hast, David, das ist eine sehr menschliche Verhaltensweise. Sobald es einen gemeinsamen Feind gibt, der kann sich gegen den verbünden. In dem Moment, wo der wieder verschwindet, dann geht wieder jeder seinen eigenen Weg. Ich glaube, das sieht man ein bisschen. Ich glaube, ich finde so ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin in dieser Community seit 8 Jahren und früher gab es wirklich Idealisten, die gibt es immer noch, oder die da die Community getrieben haben mit sehr stark, ob das jetzt libertäre Ideen waren, was auch immer. Aber was man ein bisschen entdeckt hat, um wirklich, und Bitcoin ETF ist ein gutes Beispiel, um wirklich dieser Industrie zum Wachstum zu verhelfen, muss man aus dieser Crypto-Bubble rauskommen. Also das wird nie mit Finanzmärkten oder so im klassischen Sinn konkurrenzieren können, wenn man das in diesem DeFi-Bubble lässt. Ich glaube, das kommt, diese Erkenntnis kommt, aber da gibt es ein paar Konsequenzen. Und das erste ist, es gibt immer vermehrt Leute aus der traditionellen Industrie oder Finanzbereich, die jetzt auch reinkommen, oder weil man das eben braucht, wenn man eben jetzt mit großen Unternehmen, ob es das Siemens ist oder wer immer zusammenarbeitet. Ich glaube, das sieht man. Also es gibt so eine Community, wird erweitert von den sehr starken Bitcoin-Maximalisten und libertärgetrieben. Gibt es mehr Leute, die sagen, wir müssen Dinge bauen, die Mehrwert schaffen und die Geld verdienen am Ende des Tages. Für das brauchen ja auch Experten. Wir brauchen dieses Know-how, das sieht man sehr stark. Und das führt dazu, dass halt es viel mehr Projekte gibt an der Schnittstelle von der klassischen Finanzwelt, der klassischen Industrie, der klassischen Wirtschaft und Blockchain. Und dass es jetzt auch spezifischer, was ich erwähnt habe, dann auch spezifischer Use Cases gibt. Also eben nicht diese Idee, dass Ethereum die Blockchain ist für alle Lösungen in der Zukunft. Das wird sich, also Ethereum wird weiter gedeihen für diese ganzen DeFi Experimente und Innovationen, die es da gibt. Das ist wichtig, dass es das gibt, aber es wird vermehrt Blockchains für spezifische Use Cases geben. Und ich sehe das sehr stark hier in der Schweiz, auch mit Projekten, die ich arbeite. Es gibt ein Erwachsenwerden der Industrie, oder? Es gibt immer mehr vermehrt Leute, die reinkommen und sagen, ja, Regulierung müssen wir ernst nehmen, Standards müssen wir ernst nehmen, Zertifizierung ist wichtig. Und das passiert. Und ein Nebeneffekt davon ist natürlich, dass auch das ein bisschen weniger gehypt wird, weil große Firmen wollen länger an etwas bauen, das dauert länger, es braucht Investitionen. Also ein NFT-Hype oder was es denn immer ist, das wird das irgendwie in der reinen Krypto vielleicht mit Ethereum weiterhin geben, aber in der größeren Industrie geht es einfach darum, gute Dinge zuzubauen und Software so zu bauen, dass sie auch von der Skalierung, von der Sicherheit, von der Privatsphäre stimmt. Und das dauert einfach länger. Ich glaube, die Prozesse der Innovation, das ist der klassische Gartner-Hype-Cycle, oder der wird ein bisschen abnehmen. Es wird nicht mehr jedes Jahr einen neuen Hype geben. Also im engen Crypto-Bubble vielleicht schon, aber weiter, es wird an Dingen gebaut. Und ich glaube, das ist jetzt das Beispiel von VR Science, wo das Department of Defense in den USA jetzt auf Blockchain-Technologie setzt. Das finde ich super spannend, aber ist halt ihnen auch nicht so sexy mehr, oder? Weil das ist nicht mehr Retail, sondern das ist Business to Business. Und sobald es Business to Business ist, hört man weniger, da wird weniger kommuniziert, das dauert länger, aber da passiert wirklich auch dann die Innovation, die auch weiter wirkt oder die ein weiteres Spektrum. Und ich glaube, das ist eine ganz globale Betrachtung, was passiert. Und es gibt noch so viel, ich finde an der Schnittstelle von dieser neuen Technologie und Anwendungsfällen gibt es so spannende noch Herausforderungen. Also ich habe letztes Jahr einen Report zu Custody in der Schweiz geschrieben. Das ist ein so ein spannendes Feld, weil der Beginn des Crypto-Journeys oder Blockchain ist das Wallet und das Custody. Da gibt es x verschiedene Lösungen und das ist noch ganz am Anfang. Also es ist auch von User-Friendliness über Security und da passiert sehr viel Innovation. Ich glaube, da gibt es wirklich noch sehr viel auch auf der technischen Seite Arbeit, die erstellt werden muss, um in der Zukunft das einfach allgemein tauglicher zu machen. Also ich glaube, das sind sehr große Makrotrends und ich sehe, wie vermehrt auch größere Firmen jetzt in diesem Bereich kommen und sagen, ja, die Datenverarbeitung in einem Netzwerk mit verschiedenen Akteuren, die muss ich sicherstellen, ich muss die Privatsphäre sicherstellen, ich muss sicherstellen, dass das nicht korrumpiert wird, Cybersecurity, und das sind alles Themen, die die Blockchain kann. Und da tut sich sehr vieles, aber ist nicht mehr so ganz gehypt. Das macht sich, also es ist nicht so wie Bitcoin geht auf, was war es, $47,000, oder? Und dann macht das Front Page Financial Times und jetzt ist es unter $40,000. Diese Bewegungen, die sind sehr augenfällig, aber das ist eigentlich, ich glaube, das lenkt ab von der wirklichen Innovation, die vermehrt passiert. An der Schnittstelle von eben wirklich größeren Firmen und dieser neuen Technologie. Und das finde ich super spannend.
Vielleicht einmal noch ganz kurz nachgefragt. Ich fand das super interessant von diesem Department of Defense Blockchain-Projekt in den USA. Also das ist das Verteidigungsministerium, nehme ich an. Habe ich noch gar nichts gehört. Was machen die genau mit Blockchain?
Das Spannende ist, das Department of Defense ist einer der größten Infrastrukturinhaber in Amerika. Man kann sich darunter vorstellen, Basen, Depot, Infrastruktur, Flughäfen, you name it, oder? Die sind alle irgendwie, also gewissermaßen dezentral, die haben Energiebedarf, müssen versorgt werden und jetzt nur schon die Energieversorgung, die kritisch ist, das ist also das ist nicht einfach ein Nebengeschäft, sondern wie kann man das besser managen? Und die haben ganz verschiedene Standards und verschiedene Dienstleister, verschiedene Energie. Das ist ein sehr heterogen fragmentierter Markt und die Department of Defense, um nur das besser zu managen, die Daten von Energie, verwenden sie jetzt mittlerweile Blockchain. Also es tönt ziemlich banal, aber ist essentiell, weil es muss tamper-proof sein, es muss secure sein, es muss Cybersecurity Standards erfüllen. Und solche Dinge kommen. Und es zeigt eben das große Thema, Daten werden immer wichtig, oder? Also auch ganz der Beispiel, den viele Leute kennen, wenn ich in Zukunft meinen Tesla einstecke und auch kann ich von einerseits Energie beziehen, aber auch wieder Energie reinfließen oder über ein Solarnetzwerk. Diese Daten müssen geteilt werden und da gibt es weder Standards noch Verbunde und da gibt es vermehrt auch in Zürich, ich bin hier in Zürich, ist auch einer der großen Energieverbunde, investiert jetzt in solche Technologien, weil sie sagen, um in Zukunft diese dezentrale Art von Energiegewinnung und Speicherung abzubilden, brauchen wir neue Datentechnologie und Blockchain wird zurzeit sehr stark für das eingesetzt und getestet. Das finde ich super spannend, oder? Und vielleicht ein gutes Beispiel, wie ich glaube, das ist die alte Geschichte, die Technologie sollte viel mehr in den Hintergrund rücken und viel mehr der Use Case, oder? Wenn ich einen Tesla habe und den einstecke, interessiert mich jetzt nicht, ob die Daten jetzt über Blockchain oder was auch immer ausgetauscht werden. Ich will einfach sicherstellen, dass das funktioniert, dass ich transparent, dass die geschützt sind, dass der Energiebetreiber die weiterverwerten kann, dass die korrekte Abrechnung erfolgt und es geht nicht darum, ist das jetzt Blockchain oder nicht oder welches Blockchain-Protokoll, das interessiert mich als Tesla-Fahrer dann nicht, oder? Sondern mich interessiert, dass die geschäftlichen Prozesse ablaufen, wie sie sollen.
Okay, ja, lieber Alexander von Home of Blockchain Swiss, vielen Dank, dass du uns in dieser Woche mit Insights aus dem Schweizer Kryptospace versorgt hast. Ich bin überzeugt, wenn die Regulierung stimmt, dann bleibt die Schweiz ein attraktives Land für Kryptounternehmen. Vielleicht ganz kurz, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden oder kontaktieren wollen oder mehr über Home of Blockchain herausfinden möchten, wo finden sie dich oder die Website?
Sicher. homeofblockchain.swiss, das ist die Webseite für unsere Vereinigung, wie man also ohne Punkt Home of Blockchain und dann .swiss. Und ich berate diverse Firmen, die in die Schweiz kommen wollen im Web3-Bereich. Man findet mich unter brunnerdigital.io. Ich glaube, wenn man Namen eingibt in Google, normalerweise komme ich ziemlich weit oben. Und wir als Organisation, wir beraten wirklich auch die ersten Kontakte mit den Kantonen. So ist alles gratis. Man kann wirklich mal anrufen und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich möchte dies und jenes. Kann man unverbindlich ein Gespräch führen. Und ich leite dann gerne Leute an die respektiven Instanzen weiter oder bringe noch Experten dazu, wenn es um konkrete Fragestellungen geht. Immer gerne.
Wunderbar. Und vor dem Ende noch ein Tipp von meiner Seite. Unsere neue Bitcoin Masterclass ist nämlich live. In dieser Masterclass erfährst du alles, was du über Bitcoin wissen musst. Dazu erklären wir dir, was Bitcoin wertvoll macht, wie die Technologie hinter der bekanntesten Kryptowährung funktioniert und wie man Marktzyklen für sich nutzen kann. Schaut gerne mal rein. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. In diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche und sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.